Herzlich willkommen bei Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation mit euren sympathischen Stimmen. Meinerseits Raoul Semmler, 39 Jahre alt, Kandidat fürs EU-Parlament auf Listenplatz 4.
Spannend.
Von der Stimme Parlament aufmischen, Stimme der letzten Generation. Ich muss da jetzt langsam mal für Werbung machen, weil die Leute wollen ja wissen, was sie wählen sollen. Deswegen wird diese ganze Veranstaltung sponsert bei Raoul Semmler, EU-Kandidat in Spee. Okay, aber ich bin hier nicht alleine, sondern ich bin zusammen mit dir, Lina, da. Yay!
Also sonst erzählst du aber ein bisschen mehr, was du so machst.
Das mache ich gleich, aber ich dachte, ich habe schon so viel erzählt.
Okay. Ja. Okay, sympathische Stimme. Okay, ja. Ich bin Lina, ich bin heute ein bisschen krank und deswegen ist meine Stimme ein bisschen belegt, aber freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich mache bei der letzten Generation gerade primär Außenkommunikation und Medienarbeit und ja, Raoul, willst du gerade noch mal kurz sagen, was du so machst bei der LG und dann starten wir rein mit unserem Thema.
Yes, voll. Neben dem Quatsch oder Nicht-Quatsch oder der Nebenbeschäftigung ins EU-Parlament zu kommen, mache ich noch viele andere Sachen bei der LG und angefangen hat das mit Protest. Anfang 22 und bin im Regio-Team, betreue da so die Widerstandsgruppen mit und bei der Widerstandsgruppe Mannheim-Heidelberg, weil ich hier auch wohne, und bin in der Promi-AG und seit neuestem auch in der Fundraising-AG. Also sehr viel zu tun hier.
Ist einiges.
Ja.
Fundraising, spannende Sache. Okay. Dann lasst uns reinstarten. Wir reden auch, also Raoul hat jetzt ja schon so ein bisschen das Thema Wahlkampf und EU-Parlament und so weiter angeschnitten. Da reden wir auf jeden Fall in diesem Podcast auch drüber. Wir haben aber jetzt wie immer am Anfang erstmal ein Thema, so ein bisschen emotionaleres Thema. Und zwar wollen wir heute sprechen, auch vielleicht ein bisschen über unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Thema und so weiter sprechen, über den Vorwurf, den wir sehr gerne mal bekommen. Und zwar dieses, geht doch mal arbeiten, was macht ihr KlimaaktivistInnen eigentlich den ganzen Tag? Und so in die Richtung, was man da irgendwie ankommt. Aufgeschmissen bekommt und wie man da irgendwie drauf reagiert, was das mit einem macht, wie wir unsere Arbeit oder das, was wir eben den ganzen Tag so machen, wie wir uns damit identifizieren oder auch immer abgrenzen und so weiter. Darum soll es heute gehen.
Yes.
Und wir starten rein. Oft ist das ja eine Sache, die uns viel auch bei so Protesten und so weiter entgegengerufen wurde, bei Straßenblockaden und so weiter. Da habe ich das zumindest oft wahrgenommen, diesen Vorwurf von, geht mal arbeiten, da kleben sich ja nur Leute hin, die nichts zu tun haben oder so ähnlich. Hab jetzt aber auch in den letzten, sogar heute zuletzt noch, auch die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht unbedingt in so einem emotional aufgeladenen Moment von, man blockiert da irgendwie eine Straße oder sowas passieren muss, sondern gerne auch einfach mal so passiert, weil Leute irgendwie das Bild haben von Aktivisten, dass das so ist, dass sie nicht arbeiten oder keinen vernünftigen Job haben oder sowas, keine Ahnung. Raoul, wie nimmst du das wahr? Wann hattest du das irgendwie zuletzt, die Situation, wo du so dachtest, okay, das geht jetzt irgendwie in die Richtung, wie gehst du damit um, wie ist das so für dich? Und was machst du eigentlich so den ganzen Tag?
Das waren ganz schön viele Fragen auf einmal. Ich versuche sie abzuhaken und du erinnerst mich einfach, wenn ich irgendwas vergessen habe.
Gerne, ja.
Also mir passiert das irgendwie nicht so oft, habe ich das Gefühl. Ich bin mir nicht sicher, wobei die Leute auch selten so nachfragen. Ne? Ich habe immer das Gefühl, dann erzähle ich so ein bisschen von meiner Arbeit und dann geht es so relativ schnell, ist es so weg. Mhm. Aber ich habe das auch insgesamt. Ich finde das sehr spannend, wenn ihr, also die Arbeit, die ich als Drehbuchautor eigentlich mache, ist um einiges spannender und vielseitiger als die, die ich als Schauspieler mache, aber trotzdem interessiert die Leute dann mehr so, habe ich irgendwelche neuen Schauspieljobs? Das ist so ein kleines Nebenthema. Und bei der letzten Generation, also was ich so das Spannendste finde bei dieser Arbeitsfrage, ist ja eigentlich, dass die Leute, viele gar nicht wissen, wie krasse Strukturen wir haben und wie krass wir auch mit irgendwie Führung zu tun haben und verschiedenen Führungsformen. Ich sag nur funktionelle Hierarchie, das sprechen wir ja auch im neuen Einstiegstraining, sprechen wir da auch drüber, wie wir Entscheidungen treffen und so weiter. Das ist so ein Punkt und wir hatten ja auch selbst schon viele, viele Führungsweiterbildungen und so. Und also ich finde, viel besteht bei mir einfach mit Leuten zu kommunizieren irgendwie, weil ich ja jetzt auch schon, weil wir beide ja schon lange irgendwie in der Bewegung sind und ich da irgendwie im Regio-Team und auch in anderen AGs einfach drin bin, dass halt viele Fragen einfach so kommen an mich und ich dann irgendwie Sachen delegiere an Aufgaben, irgendwie ja Leute teilweise mit auffangen bei rechtlichen Fragen. Aber auch bei strategischen und wie macht man irgendwie, welche Mobi-Methode ist irgendwie so am besten, also welche Mobilisierungsmethode und so. Das vielleicht so als erste vage Antwort.
Ja, also ich glaube, bei diesem Thema, also jetzt nicht bezogen irgendwie, was man irgendwie vielleicht noch so nebenbei macht, sondern jetzt nur fokussiert auf letzte Generation. Viele Leute haben das einfach nicht so in ihrem Lebens, in ihrer Vorstellung vom Leben drin, dass zum Beispiel Klimaaktivismus und dann aber auch das Tun bei der letzten Generation, Proteste machen, aber auch die ganze Hintergrundarbeit, dass das einfach wirklich einen ganzen Tag oder Wochen oder was auch immer Monate füllen kann. Also, dass das wirklich Arbeit ist, dass ein Post auf Social Media oder eben auch der Podcast oder was auch immer, alles, was ich so mache in den verschiedenen AGs, in denen wir drin sind, nicht einfach Sachen sind, die so von allein passieren, sondern dass das richtig, richtig Arbeit ist, dass das Sachen sind, wo wir uns irgendwie dann auch, du hattest gerade in einem anderen Bereich erwähnt, aber wo wir uns halt quasi auch weiterbilden, Sachen zu lernen. Also, ich habe super viel gelernt in den letzten Jahren zum Thema zum Beispiel Außenkommunikation und Social Media und Medienarbeit. Und das ist was, das haben einfach ganz viele Leute gar nicht auf dem Schirm, dass das wirklich auch Arbeit ist. Und Leute denken dann halt irgendwie, okay, nee, Arbeit ist nur was, was irgendwie, da, das ist ja, was wir so machen, das vergleiche ich manchmal auch so ein bisschen mit so einer Art Selbstständigkeit, wenn man halt selbst so ein bisschen einteilt, was man macht, welche Meetings man besucht und so weiter. Und viele Leute sehen das einfach nicht als Arbeit an, sondern sagen halt, Arbeit ist nur das, diese Standard, sag ich jetzt mal, Lohnarbeit, die man irgendwie machen kann. Und das ist irgendwie ein Stück weit auch, also überrascht mich dann auch immer wieder, weil ich dann so denke, okay, das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die irgendwie dann auch doll irgendwie und dann auch vielleicht auch aus meiner Bubble rausgeht. So, ich habe nicht so viel Kontakt mit Menschen oder viel mit Menschen irgendwie, die das so kritisch sehen oder die sagen so, das ist aber keine richtige Arbeit, such dir mal einen Job oder sowas. Die verstehen einfach ja oft nicht oder habe ich zumindest das Gefühl oft nicht, dass man wirklich damit richtig, richtig viel Zeit verbringen kann und dass es das auch braucht, wenn wir dieses Widerstandsprojekt weiter so fortführen wollen. Dann braucht es einfach ganz viele Leute, die an solchen Stellen sitzen und den ganzen Tag Sachen organisieren, aufschreiben und machen.
Voll. Ich habe da auch so, also was ich auch so spannend finde bei unserer Arbeitswelt und die Arbeitskultur, die wir pflegen, ist, wie die Leute Verantwortung übernehmen und wie die Leute mit dabei sind und weswegen wir auch so, ich finde, so effizient, aber auch effektiv sind. So, weil du einfach Leute hast, die sich so krass mit dieser Arbeit verbinden. Das wirkt auch Gefahr. Also das irgendwie, ich habe es, glaube ich, schon mal ein paar Mal erzählt, dieses nicht nur Burnout gibt es ja irgendwie, was ja viel damit zusammenhängt, dass Leute nicht so Bock haben auf ihre Arbeit und da irgendwie so im Hamsterrad sind. Und dann gibt es ja auch dieses Burn-on. Wenn du so krass brennst für deine Arbeit, dass du deswegen vielleicht in eine Erschöpfungsdepression kommen kannst. Also das ist auch so eine Gefahr, wenn du halt so einerseits denkst, so boah, diese Arbeit ist so geil, plus, oder die Arbeit ist halt irgendwie, es fühlt sich sehr selbstwirksam und wirksam an. Plus, wenn du halt denkst, okay, ich kompensiere jetzt vielleicht die Arbeit von anderen, weil wir halt zu wenig Menschen sind, die dafür Zeit investieren können. Was ich aber genau mit sagen wollte ist, ich habe mich letztens mit einem Protestierenden unterhalten, der macht das schon sehr, sehr viele Jahre und hat viele Bewegungen gesehen. Und was ihm immer aufgefallen ist, und das finde ich sehr spannend, ist, dass wir mit einer ganz anderen Leidenschaft daran gehen. Und deswegen sind wir zum Beispiel auch oft wirksamer als zum Beispiel Repressionsbehörden. Ja, weil diese Repressionsbehörden sind halt oft so, ja, okay, das ist halt Dienst nach Schicht. Die stecken da auch vielleicht gar nicht so leidenschaftlich dahinter, ja, weil das ist halt, die kriegen dafür Kohle. Und ob sie sich jetzt zum Beispiel mit Leuten aus dem rechten Milieu beschäftigen müssen oder mit der Klimabubble, bei denen geht es halt immer nur um Gesetze zum Beispiel, ja. Und auch viel trockene Arbeit und viel rumsitzen und irgendwelche Berichte schreiben. Und bei uns ist es halt oft so, wir denken darüber halt irgendwie 7 Tage die Woche, 24 Stunden. So. Und können da einfach ganz anders damit rangehen.
Voll. Also da würde ich dir voll auf jeden Fall zustimmen. Also es ist so ein gewissermaßen, also Leute, die bei der letzten Generation Vollzeit das machen, die brennen da wirklich für. Und dann gibt einem das auch, also habe ich das zumindest das Gefühl, einem mehr als irgendwie Jobs, wo, wie du gerade gesagt hast, wo man irgendwie nicht so richtig weiß und da einfach mitschwimmt und das so macht für das Geld und so weiter. Dieses Gefühl, und das ist natürlich ein Riesenprivileg, dass wir das hier machen können. Also dass ich irgendwie von Spenden leben kann und dass ich das überhaupt hier alles machen kann. Das ist voll das große Privileg, das wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben. Also einfach dieses, genau, dass man eben dafür brennt und das irgendwie machen will, dass man damit seine Zeit verbringen kann, aber auch dann halt trotzdem dieses, also was mich auf jeden Fall in diesem ganzen Zusammenhang mit der ganzen Thematik halt auch viel beschäftigt, ist eben, dass man sich 24/7 damit beschäftigt und dass es ja auch ein Thema ist, was man nicht so einfach wegschieben kann. Also dann hat man halt nicht Feierabend, wie vielleicht andere Menschen. Irgendwann ist dann halt, keine Ahnung, Ahnung, 16, 18 Uhr oder so ist jetzt halt Feierabend, da kann man sich auf andere Sachen konzentrieren. Dieses permanente Beschäftigen mit der Klimakatastrophe und mit den Sachen, die da dranhängen und vielleicht auch manchmal dieses Gefühl von, ich muss das jetzt machen, weil sonst irgendwie, ich musste irgendwie all meine Zeit und so weit reinstecken, weil ich möchte ja wirklich, dass eine Veränderung passiert und dass wir das irgendwie schaffen und dass wir da irgendwie noch Einfluss drauf nehmen können auf das Ausmaß und so weiter. Das ist schon was, was dann auch ein Gedanke ist, wo ich dann so denke, okay, das beschäftigt mich schon sehr, sehr krass und kann mir vorstellen, dass es mir in anderen Jobs vielleicht dann sogar besser gehen würde, weil ich einfach leichter einfach kategorisieren kann, so jetzt ist Feierabend oder jetzt habe ich das mal abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so ein Never-Ending-Ding mit der letzten Generation, also hoffentlich irgendwann Ending, weil wir irgendwie schaffen, Forderungen zu erfüllen und eine große Veränderung anzustoßen. Aber das so vom Gefühl her, was das auch für eine Belastung eben sein kann, das Ganze zu machen, diese Arbeit, genau, bei der letzten Generation.
Ja, ich sehe das voll. Ja, bei mir war das ja auch so, dass irgendwie Anfang des Jahres habe ich dann irgendwie angefangen, 2 Tage die Woche jetzt zu schreiben, also Drehbuchideen zu entwickeln und so und damit Leuten wieder zusammenzukommen und merke auch, dass es, obwohl ich mich trotzdem damit Klimaprotest, ja, Filmideen und Serienideen beschäftige, trotzdem das irgendwie nochmal anders mich wieder frei macht oder anders auch nochmal so ein Aufatmen und so ein Lachen auch einfach damit möglich ist, weil das halt eigentlich so manchmal schon bei Protesten sehr, sehr trist ist. Du hast eine interessante Sache gesagt, das war nur so in so einem Nebensatz, von wegen Leuten, die Vollzeit sind. Und das war auch so mit ein Gedanke, weswegen ich heute dieses Thema mir so wichtig war, dass wir darüber nochmal reden. Oder wir haben irgendwie bei unserem Widerstandsgruppentreffen Anfang dieser Woche hatten wir irgendwie so normal Agenda gemacht und Anfang irgendwie so Updates und dann erzählte eine Person, dass sie jetzt irgendwie für die nächsten Wochen oder Monate rausbricht. So, und erstmal nicht mehr dabei ist und so. Und dann haben wir erstmal so weitergemacht und dann irgendwann war die Person halt irgendwie so voll bestürzt darüber, dass irgendwie keine Person darauf mit eingegangen ist. Und dann haben wir sehr, sehr lange darüber geredet und auch über diese Schwierigkeiten, ja. Also erstmal nur dazu zu sagen, auch Leute und vielleicht gerade Leute, die nicht das in Vollzeit machen, also das kann genauso sein, ne? Und die sozusagen da langsam so reinrutschen und die dann vielleicht von ihrer Freizeit alles aufgeben, ja? Und vielleicht ihre Freunde vernachlässigen, ihre anderen Hobbys vernachlässigen. Schon, ja, ne? Und dann haben sie irgendwie so ihre komplette irgendwie Arbeitszeit, füllen sie halt irgendwie mit Arbeit, was oft ja auch irgendwie um Geld verdienen geht und ja nicht unbedingt das Positivste ist so im Leben, auf jeden Fall, genau. Und die andere Zeit dann füllen sie mit diesem schweren Thema der Klimaproteste, so, und der Arbeit daran. Und dann, und das ist, finde ich, so eine ultra schwierige Balance zu haben, dann irgendwie so vielleicht die Widerstandsgruppe auch so als eine Ersatzfamilie zu nehmen. Das hatten wir ja schon mal besprochen, also hatten wir schon mal länger drüber geredet, aber ich fand es einfach nochmal interessant und wollte nochmal mit dir drüber quatschen. Und das ist dann irgendwie so diese Schwierigkeit, also, weil wie sieht jetzt jeder aus der Widerstandsgruppe diese Widerstandsgruppe? Ist das eine Ersatzfamilie? Lasse ich dafür meine Freunde irgendwie mit sausen oder wie sehr bin ich auch, keine Ahnung, verpflichtet für die Leute? Weil wir sagen ja auch, kein Mensch ist allein bei uns und kein Mensch wird alleine gelassen. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch den psychologischen Dienst und so. Was sagst du, Lina?
Genau, also es ist, gehört immer noch so ein bisschen zum Thema. Also das, was du jetzt ja gesagt hast, bisschen was anderes noch, als womit wir reingestartet sind, aber passt auf jeden Fall voll rein. Es ist auf jeden Fall sehr facettenreich. Also es ist sehr facettenreich, diese Entscheidung, die man dann trifft, von ob Teilzeit, Vollzeit oder auch mal eine Zeit raus und wie ist das eigentlich mit den Gefühlen, die man dann hat mit der Klimakatastrophe, ist schon ein krasses Thema und wie kann man sich da eigentlich zurücknehmen und wie lange kann man das eigentlich aushalten, da so voll alles reinzugeben und so. Komplett komplex, kompliziert. Jeder Mensch sieht das unterschiedlich. Jeder Mensch fühlt da anders. Deswegen ist da ja auch immer, oder versuchen wir, auch immer viel Verständnis dafür auch dann zu haben, wenn Leute irgendwie mal sagen, okay, ich kann jetzt einfach die nächsten Monate das nicht machen oder ich bin jetzt irgendwie, hab mal meine ganze Zeit reingestellt, jetzt strecke ich noch meine Hälfte der Zeit rein und so weiter. Das ist einfach alles total, das ist auf jeden Fall total komplex und viele Leute fühlen da unterschiedliche Sachen. Und ich finde ja spannend, dass ihr das so in der Widerstandsgruppe auch thematisiert habt, darüber gesprochen habt. Und ich habe auf jeden Fall dieses Gefühl von einer Widerstandsgruppe dann auch oder die ganze Gemeinschaft der letzten Generation als Ort zu empfinden, die einen auch auffängt, wo man irgendwie seine Kontakte hat, sozialen Kontakte. Vielleicht hat man noch welche außerhalb, aber auf jeden Fall baut diese Gruppe einen immer wieder auf, weil man gemeinsam ja auch darunter irgendwie leidet, teilweise sogar ja auch, dass man das irgendwie macht und wie das alles läuft. dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also dass das zum Beispiel auch eine der Gründe ist oder eine der Sachen auf jeden Fall für mich ist, warum ich das überhaupt trotz der Sachen, die da irgendwie mit dranhängen, irgendwie noch gut machen kann, mit der letzten Generation viel Zeit da reinzustecken und so weiter, weil man halt diese Familie, sage ich jetzt mal so, um sich rum hat, Leute, die ähnlich denken, Leute, die irgendwie sagen, okay, das, was wir machen, das ist Arbeit, wir stecken da irgendwie unsere Zeit rein und egal wie viel, ob das jetzt ein paar Stunden die Woche sind oder mehr oder so, je nachdem, wo man gerade einfach noch so drin ist, mit dem Umfeld her oder mit den Sachen, die man so macht. Genau, also dass man sich da einfach anerkennt und sagt, okay, ich sehe, was du machst und ich schätze das wert, dass du machst, die Arbeit, die du machst oder die Aufgaben, die du übernimmst. Ja,
ja, und ich find das irgendwie dann trotzdem irgendwie manchmal schwierig, ne? Weil man kann, glaube ich, auch nicht immer unbedingt alle Leute im Blick haben, ne? Und es ist halt irgendwie so, wenn man halt nicht in der Protestphase ist und nicht gerade irgendwie mit deiner Bezugsgruppe unterwegs bist und irgendwie mehrmals am Tag vielleicht auch eincheckst, so wie geht's einem gerade, wie kriegst du es dann hin, dass Leute irgendwie nicht einfach so verloren gehen, sag ich mal so. Und wo sind wir dann? Dann trotzdem auch wieder krass Teil dieses Systems, also auch von vielleicht kapitalistischen Mechanismen, so dass wir wollen ja irgendwie wachsen. Und wir wollen ja irgendwie die Revolution hinbekommen. Wir wollen große Transformation schaffen. Und auf welchem Rücken machen wir das? So, und welche Opfer bringen wir? Und boah, ich finde es immer wieder schwierig.
Was meinst du genau mit Opfer? Was meinst du genau mit Opfer?
Also wie viele Leute gehen verloren?
Im persönlichen Bereich?
Ja, genau, im persönlichen Bereich. Wie viele Leute gehen dabei verloren auf dem Weg? So,
und Freunde und so weiter.
Ja, also, genau.
Was wir auch schon mal, ich glaube, wir hatten das vor ein, zwei Folgen mit Freundschaften und was das für einen Einfluss hat und so weiter. Es ist wirklich ein großes, großes, großes Thema. Und da irgendwie zu schauen, auf sich zu achten, sein Umfeld irgendwie wahrzunehmen und sich halt irgendwie, also ich finde dieses Wertschätzung, das ist dann einfach irgendwie super wichtig, weil wir so oft eben keine Wertschätzung von irgendwie Umfeld oder Leuten, die einem zurufen, geh mal arbeiten oder sowas, irgendwie erfahren, weil die irgendwie das Gefühl haben, das, was ihr da macht, das ist irgendwie ja sowieso falsch und kein richtiger Job für die Gesellschaft oder ihr tut irgendwie nichts für die Gesellschaft oder sowas. Und da dann wenigstens versuchen, im kleinen Kreis mit sich, mit der letzten Generation, mit den Leuten, mit denen man das zusammen macht, versuchen, das aufrechtzuerhalten und sich gegenseitig wertzuschätzen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal das A und O irgendwie oder das, was ich daraus mitnehme, jetzt auch aus unserem Gespräch, was wir jetzt nochmal darüber geführt haben, so okay, es gibt Menschen, die denken irgendwie vielleicht so und die werfen einen das dann gerne mal am Kopf, irgendwie, was machst du eigentlich so den ganzen Tag oder so, und da aber immer wieder sich irgendwie versuchen, als wertvoll zu sehen und zu sagen irgendwie, ja, ich mache hier irgendwie einen wichtigen Job, ich bin hier irgendwie Teil von einer großen Kampagne und vielen Leuten, die das irgendwie so machen. Und na klar, es ist manchmal irgendwie anstrengend und doof, sich das alles irgendwie zusammenzubauen und zu basteln, was man so macht und wo man sich überall einbringen will. Aber ich glaube, ja, ich glaube, es wird sich lohnen und es hat auch schon ganz, ganz, ganz viel erreicht.
Voll. Und ich will vielleicht auch noch so mitgeben, guckt doch mal, wer in letzter Zeit vielleicht auch in eurer Widerstandsgruppe oder auch in den Signalgruppen irgendwie die Person, die ihr kennt, die ihr irgendwie lange nicht mehr so mit wahrgenommen habt, mit der ihr lange keinen Kontakt mehr hattet, vielleicht schaut doch mal, sprecht doch mal wieder eine Person an, so wo das so lange war.
Ja.
Kann sich total lohnen und oft ist es auch einfach so, ja, irgendwie, es war mir alles zu viel und ich verfolge euch noch und ich war sogar bei der einen Veranstaltung und so, da haben wir uns nicht gesehen. Also ist irgendwie schön, aus diesem Ungewissen vielleicht auch rauszukommen, was mit den Leuten ist, wo sind sie lost gegangen. Voll.
Seid füreinander da irgendwie und schaut aufeinander. Sagt einfach mal Danke oder keine Ahnung, zu irgendeiner Person Danke, dass du das machst oder so. Das kann total schön sein. Ach, was ein schönes Gespräch, Raoul.
Ja.
Toll, okay. Ja, wollen wir dann überleiten zur Presseschau?
Voll gern.
Mit dem Thema dieser Woche. Und dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn wir darüber sprechen, was sonst so passiert ist die letzten Wochen. Bis gleich.
Das machen wir.
Hallo, hier ist Christina von der letzten Generation. Ich bin seit Ende 22 dabei und hauptsächlich im tiefen Westen in der Widerstandsgruppe Krefeld-Mönchengladbach aktiv und immer mal auch bei so Audiothemen wie regelmäßig bei der Presseschau im Podcast. In unserer heutigen Presseschau werfen wir einen Blick über den Tellerrand zum sich zuspitzenden Hungerstreik für Klimaehrlichkeit in Berlin. Daran sind auch UnterstützerInnen der letzten Generation beteiligt. Allerdings ist die Kampagne Hungern, bis ihr ehrlich seid, in unserer Bewegung nicht unumstritten und hat sich auch deswegen unabhängig von uns organisiert. Über den Hungerstreik berichtet aktuell neben etlichen weiteren Medien der Tagesspiegel. Die Lage im Hungerstreik-Camp im Berliner Regierungsviertel spitzt sich langsam zu. Einer der mittlerweile 4 Hungerstreikenden der Kampagne Hungern, bis ihr ehrlich seid, befindet sich laut Angaben einer Ärztin in akuter Lebensgefahr. Michael Winter, der seit 22 Tagen auf feste Nahrung verzichtet, sei mittlerweile bedrohlich untergewichtig. Das sagte eine Ärztin am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Das medizinische Support-Team werde daher seine Versorgung einstellen. Den sozialpsychiatrischen Dienst informieren und damit die Verantwortung an den Staat abgeben. Winter selbst kündigte laut dem Tagesspiegel an, den Hungerstreik zunächst fortsetzen zu wollen. Ich will überleben, aber ich will auch weiter hungern. Er wolle testen, ob die Regierung ihr Schweigen auch dann fortsetze, wenn sein Leben auf dem Spiel stehe, sagte Winter. Erklärtes Ziel des Hungerstreiks ist ja, den sozialdemokratischen Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer Regierungserklärung zu bewegen, in der er anerkennen würde, dass der Fortbestand der menschlichen Zivilisation durch die Klimakatastrophe extrem gefährdet wäre, dass bereits jetzt viel zu viel CO2 in der Luft sei und dass wir jetzt, wenn auch mit Jahren Verspätung, radikal umsteuern müssen. Für diese Forderungen, wenn auch nicht die Protestform, erhalten die Hungerstreikenden inzwischen Unterstützung von 143 Scientists for Future Aktiven. Die WissenschaftlerInnen nennen die Feststellungen, die der Bundeskanzler laut den Hungerstreikenden aussprechen soll, wissenschaftlich solide und vernünftig. Weiter schreiben sie in einer Stellungnahme: Die Erderhitzung ist unzweifelhaft eine existenzielle Gefahr für die menschliche Gesellschaft, im Sinne nicht nur der angesprochenen Überlebenschancen, sondern auch eines menschenwürdigen Lebens und einer Lebensweise, die mit dem Erdsystem verträglich ist. Ebenso unzweifelhaft ist die Erderhitzung überwiegend die Folge des ungebremsten Verbrennens von Kohle, Gas und Öl, worauf die Energieversorgung der meisten Volkswirtschaften immer noch gründet. Letztlich tun die Regierungen der Welt zweifellos viel zu wenig, um die technisch mögliche und finanziell machbare Defossilisierung voranzutreiben. Wir würden es außerordentlich begrüßen, wenn der Bundeskanzler und nicht nur er die Gefahren der Erderhitzung, aber auch die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Chancen einer strategischen Defossilisierungspolitik in den Mittelpunkt des Regierungshandelns stellen und dies offen an die Bevölkerung kommunizieren würde. Unter den Unterzeichnenden sind 9 Mitarbeitende des staatlichen Umweltbundesamtes sowie Promis wie Volker Quaschning und Stefan Ramsdorf. Dass die gesellschaftliche Situation so ist, dass manche Klimaprotestierende nur noch unter Einsatz ihres Lebens meinen, Aufmerksamkeit für die Klimakatastrophe erregen zu können, dürfte laut Studien der Uni Hamburg mit der Art der Berichterstattung in zahlreichen Medien zusammenhängen. Laut Zeit Online finden nach diesen Studien zu Klimaeinstellungen nach und nach weniger Menschen in Deutschland Klimaschutz wichtig. Der Projektleiter der Studie, Michael Brüggemann, sieht im Rückgang des Problembewusstseins laut Zeit Online auch ein Problem der Medien. Gerade bei der Bild-Zeitung wurde oftmals Stimmung gegen Klimaschutz gemacht, zum Beispiel als es um das Heizungsgesetz ging. Aber auch andere Medienhäuser hätten in ihrer Berichterstattung Fehler gemacht, sagt Brüggemann, etwa bei der Berichterstattung zur letzten Generation. In dem Moment, wo man Klimakleber schreibt, hat man ein richtiges Schimpfwort benutzt. Viele Medien haben dabei das Framing von rechtspopulistischen Akteuren übernommen. Trotzdem findet laut Brüggemann eine Mehrheit der Bevölkerung Klimaschutz weiter wichtig. Laut einer weiteren Studie des Unternehmens PricewaterhouseCoopers machen sich sogar 4 von 5 Deutschen Sorgen um den Klimawandel. Jede 5. Person sorgt sich demnach sogar täglich deswegen.
Ja, herzlich willkommen zurück von der Presseschau. Es wurde ja auch ein bisschen über den Hungerstreik geredet und ja, wir sind da auch, glaube ich, unterschiedlicher Meinung oder kriegen Unterschiedliches mit aus der Bewegung, sind da aber auf jeden Fall trotzdem solidarisch mit den Leuten, die ja auch viel Proteste bei der LG geleistet haben und auch immer wieder machen. Insofern, aber ich wollte auf jeden Fall auch das mitgeben, dass es natürlich auch so ein Hungerstreik-Thema und da kannst du, Lina, ja wahrscheinlich auch irgendwie viel, viel mehr von erzählen, weil du ja bestimmt auch solche Kommentare, Anfragen, was auch immer, Gespräche geführt hast. Wollen wir nicht unbedingt, ist ja nicht das Thema irgendwie dieser Folge, aber ich wollte es einfach trotzdem noch mit reingeben, weil, glaube ich, in so einer Bewegung, die so groß geworden ist, ist es klar, dass es irgendwie unterschiedliche Meinungen zu Themen gibt. Wir haben uns auf jeden Fall entschieden, darüber mit zu berichten, weil es halt irgendwie auch schon krass ist, jetzt 4 Leute im Hungerstreik und kam ja auch die Nachricht, dass irgendwie von einem Menschen der Zustand kritischer ist und so. Und wir sind natürlich auch in Sorge. Und ich glaube, das ist bei allen Menschen aus der Bewegung so, die von diesem Hungerstreik mitbekommen.
Ja, also auf jeden Fall einfach ein sehr emotionales Thema. Und trotzdem, wie du gesagt hast, irgendwie versuchen wir dem Raum zu geben und wir wollen darüber reden, dass es gerade passiert, weil es einfach krass ist und weil Leute eben auch für Ehrlichkeit ja diesen Hungerstreik im Endeffekt auch machen. Genau, aber es ist halt einfach für viele irgendwie ein emotionales Thema und wir sind aber solidarisch und wollen ihnen ein bisschen Raum geben. Und jetzt auch noch so ein bisschen darüber sprechen, was eben sonst noch so, abgesehen dann eben von dem Hungerstreik, wie ihr es in der Presseschau gehört habt, passiert ist die letzten 2 Wochen. Eine Sache, die auf jeden Fall irgendwie groß stattgefunden hat, war mal wieder einen Bündnisprotest mit dem Stopp fossile Subventionen Bündnis. Da hat diesmal Protest in Berlin, aber halt eben auch das erste Mal dann in München groß stattgefunden, letztes Wochenende. Und genau, da sind wir einfach mal wieder mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Gruppen auf der Straße gewesen. Extinction Rebellion, aber auch Sand in Getriebe, meine ich, auch mit im Bündnis drin. Also viele, viele Gruppen sind da irgendwie in dem Bündnis drin. Könnt ihr alles zum Beispiel auf der Webseite nachlesen. Es gibt eine extra Webseite dazu für das Bündnis. Da gibt es nochmal ganz viele Informationen auch zu Forderungen und wer sind BündnispartnerInnen und so weiter. Und das war aber auf jeden Fall ganz, ganz starke Protest. Mit diesem Bündnis irgendwie nochmal gemeinsam was auf die Straße zu bringen, war auf jeden Fall ganz toll. Also ich war selbst leider nicht dabei, aber so wie ich es entnommen habe und auf Social Media und so weiter, starke Sache.
Ich wollte gerade fragen, ob du dabei warst. Gut, danke dir.
Ja, warst du denn dabei? Warst du dabei in München, Berlin?
Nee, ich war nicht in München, Berlin. Ich weiß gar nicht, was an diesem Wochenende war. Ich glaube, ich musste arbeiten. Musste einfach Steuererklärung machen. Genau.
Okay.
Ja.
Spannend, okay. Dann hatten wir es ja auch schon gesagt, in der Einleitung ein bisschen über Wahlkampf wollen wir auch sprechen. Und zwar geht es da jetzt auch richtig los mit irgendwie Sachen, weil wir stehen auf der Liste so am 9. Juni. Juni, ne?
Juni. Juni? Yes.
Juni kommt erst, dann Juli, ja. Kann man uns irgendwie auch mitwählen. So, wir hatten jetzt schon den ersten Werbespot im Fernsehen. Richtig, richtig spannend. Dann kriegt man da einfach Sendezeit und kann dann einen Werbespot ausstrahlen. Haben wir gemacht. Mit irgendwie Alarmsignal und Klimakatastrophe. Und wir müssen da irgendwie was tun. Und wir sind die Alarm schlagen wollen, auch im Parlament. Protest ins EU-Parlament, das ist ja auch mit der Name. Und das ist ja so, genau, das, womit wir antreten wollen, das, womit wir eben in das Parlament einziehen wollen, weil wir eben dort eben auch Protest und die Klimakatastrophe präsent machen wollen. Und damit das alles irgendwie funktioniert, wenn ihr das unterstützen wollt, dann stellt euch voll gerne auf der Parlament aufmischen Seite unter, ich glaube, es ist unter Wahlkampf oder Kampfwahl, ich weiß gerade auch nicht genau, schreiben wir auf jeden Fall in die Shownotes, könnt ihr euch Material bestellen, Sticker, Flyer, Plakate, und so könnten wir ja gemeinsam versuchen, in ganz Deutschland darauf aufmerksam zu machen, dass wir auf dem Wahlzettel stehen, dass man uns wählen kann und dass wir da eben Protest machen wollen. Einige Widerstandsgruppen machen gerade auch irgendwie Containerproteste zu dem Thema, also dass sie irgendwie Containern das Essen am nächsten Tag in der Stadt verschenken und dann Gespräche führen, auch über EU-Wahl und so weiter. Das sind irgendwie noch so Sachen, die stattfinden, ganz viel halt eben im Zusammenhang mit der EU-Wahl, und das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig spannende Sache und wir freuen uns da voll über Unterstützung. Jede Person, die irgendwie ein bisschen stickert, flyert und wählt am Ende, ist richtig, richtig toll. TikTok-Challenge läuft auch noch. Findet ihr alles auf der Parlament-Aufmischen-Seite.
Yes, und vielleicht noch eine Sache, weil das so teilweise immer noch für Unsicherheit sorgt bei Widerstandsgruppen. Leute, ich muss euch enttäuschen. Manche denken ja, wir machen danach eine Partei und so und wir sind dann irgendwie brav und alles. Ist nicht so. Es geht danach weiter mit Widerstand und selbst im EU-Parlament wird es Widerstand sein. Wir sind auch jetzt keine Partei, sondern wir sind eine sonstige politische Vereinigung. Ich glaube, das vielleicht einfach noch mit dazu. Ganz, ganz klar. Gab es auch immer wieder schwere Bedenken, als das mal überlegt wurde, Partei und so. Ganz klar, LG ist keine Partei und es steht auch nicht an.
Richtig. Voll gut, dass du es nochmal sagst. Die letzte Sache, worauf wir aufmerksam machen wollten in diesem Teil, ist, dass es jetzt einen Lesekreis gibt. Dort wird das Buch Lobbyland von Marco Bülow gelesen. Der ist angekündigt im Infokanal und auch auf Social Media, dieser Lesekreis. Also wenn ihr diese Folge hört, dann hat schon der erste Termin. Ich glaube, es ist immer mittwochs
heute
stattgefunden.
Abend.
Aber ihr könnt jeder heute Abend, genau, aber
ja, genau.
Also die hören das ja am Sonntag. Ja. genau, aber man kann jederzeit einsteigen, so, dann steht auf dem Sharepick im Infokanal oder eben auf Social Media auch drauf, so, welche Seiten man bis wann irgendwie gelesen haben muss, um dann in diesen Lesekreis einzusteigen, ein bisschen mit Leuten darüber zu reden, über das, was man gelesen hat. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig toll, dass das stattfindet, dass es organisiert wird, dass wir da irgendwie nochmal zusammenkommen, uns über Sachen, die wir lernen und lesen, die ja auch mit unserer Kampagne zusammenhängen, dass wir uns darüber nochmal austauschen können, den Raum dafür haben. Richtig, richtig toll, dass das da von Jana organisiert wird und das durchgeführt wird. Und da möchten wir euch gerne zu einladen, mitzumachen, nachzuschauen nach den Informationen und dann vielleicht noch reinzustarten, das Buch zu lesen. Genau. Und wenn du nichts mehr hast, Raoul, hast du noch irgendwas von den letzten 2 Wochen, dann würden wir rübergeben an die Kerngruppe, für die mal wieder eine Frage aus der Community für euch beantwortet.
Ab an die Kerngruppe.
Bis gleich.
Ja, hallo an alle ZuhörerInnen des Podcasts. Ich bin Kim aus der Kerngruppe und ich habe diese Woche die Ehre, die Fragen zu beantworten, die an uns gestellt wurden. Und ich würde vielleicht damit starten, mal kurz was zu mir zu sagen. Ich bin Kim, ich bin seit 2,5 Jahren jetzt bei der letzten Generation. Ich bin damals nach dem Hungerstreik dazu gekommen, weil mich das einfach krass beeindruckt hat. Da haben die plötzlich so eine Bewegung, die einen Hungerstreik ausgerufen hat, im Regierungsviertel war, in einem knalligen Orange, da kommen wir ja später noch dazu, hat plötzlich ein Gespräch mit Olaf Scholz gewonnen. Und ich war zu dem Zeitpunkt im Auslandssemester in Georgien und bin dann eingestiegen, habe dann sehr bald irgendwie nicht mehr so viel Auslandssemester gemacht und mehr irgendwie Meetings aus einem Hostel in Georgien, in Armenien, dann war dann noch auf Reisen. Und habe da irgendwie dann sehr viel organisiert für Widerstand in Deutschland und bin dann eben seither dabei und dann auch irgendwann wieder in Deutschland gewesen. Und ja, das war irgendwie eine krasse Phase, so auch die ganzen Menschen, die da mit mir Widerstand geleistet haben, mit denen ich mein Leben eigentlich verbracht habe, meinen Alltag, die waren alle in Deutschland. Und die dann nach einem halben Jahr Auslandssemester dann irgendwie alle kennenzulernen, das war irgendwie auch ein krasser Moment, an den ich mich noch sehr erinnere, weil es so sich so bekannt alle angefühlt haben, aber gleichzeitig ich viele davon noch nie getroffen hatte oder nur aus Meetings kannte. Und es ist auch irgendwie krass zu sehen, wie anders Menschen plötzlich aussehen, wenn sie nicht in einem Meeting sind, sondern in der Realität. Ja, das vielleicht zum Anfang. Und dann nochmal zurück zu der Farbe Orange. Also die Frage war ja, wie wir dazu gekommen sind, wie es zu der Farbe Orange kam. Und das ist tatsächlich eine recht spannende Geschichte, würde ich sagen. Eigentlich überraschend, weil es erstmal ja nicht so viel mit dem Widerstand an sich zu tun hat. Also welche Farbe man jetzt irgendwie wählt. Aber irgendwie ist es dann doch wichtig. Und es wurden schon sehr viele Diskussionen um diese Farbe geführt. Also zum nächsten Mal war das ja im Hungerstreik einfach die Farbe, die verwendet wurde. Und dann hat der Hungerstreik geendet und ist eine Phase eingetreten, in der man sehr viele Vorträge gehalten hat, Menschen dazu mobilisiert hat für die Straßenblockaden, nachdem dann klar war, dass das Essen-Retten-Gesetz nicht umgesetzt werden würde, obwohl eigentlich nichts dagegen gesprochen hat. Und irgendwie hat sich in diesem Prozess die Farbe zu Rot verändert. Und im Nachhinein konnte niemand mehr so genau sagen, wie es dazu kam. Ich glaube, es war einfach ein Fehler. Irgendjemand hat an irgendeiner Stelle mal eine falsche Farbe eingegeben. Da wurde dann alles gedruckt und dann gab es ein Logo in der Farbe. Irgendwie war dann im Design-Manual, was festgelegt hat, welche Farben es gibt, war dann die Farbe Rot statt Orange. Und damit war das irgendwie gesetzt für eine Weile. Und irgendwann kam das dann aber nochmal als Diskussion auf. Es kamen auch immer wieder Leute, die Farbe Rot nicht gut fanden, die Farbe Orange besser fanden. Es gab dann auch, da erinnere ich mich an einzelne Diskussionen, in denen dann mir der Punkt aufkam, ist die Farbe Rot eine Nazi-Farbe? So. Irgendwie, ne? Die Farben der Nazis waren schwarz, weiß, rot. Und ich erinnere mich noch an diese Diskussion sehr doll, weil die wirklich mehrmals aufkam und ich die oft nicht nachvollziehen konnte, weil ich irgendwie so dachte, ich habe dann mal so eine Aufstellung reingestellt in die Kerngruppe damals, in den Chat, von Unternehmen und Organisationen, die Schwarz, Weiß und Rot als Farbe haben. Also, ne, keine Ahnung, die Antifa verwendet diese Farben, die Sparkasse verwendet diese Farben, die SPD verwendet diese Farben. Und ja, wo ich so ein bisschen deutlich machen wollte, Leute, es ist jetzt nicht schlimm, die Farbe Rot zu verwenden. Und das war aber auch eine Zeit, in der wir sehr viel über diese Farben irgendwie diskutiert haben. Und ich kann es im Nachhinein nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Und das hatte damit zu tun, dass sich die Farbe dann wieder langsam Richtung Orange geändert hat. Und das schien so automatisch zu passieren. Mit jedem neuen Banner, das wir gemacht haben, wurde das Rot ein bisschen oranger. Und es wurde immer behauptet, dass das einfach die gleiche Farbe wäre oder so. Aber wenn man die daneben nebeneinander gehalten hat, wusste man halt, dass, man hat das gesehen, das ist eine unterschiedliche Farbe. Und ich erinnere mich in Meetings, in denen ich wirklich sehr emotional diskutiert habe und gesagt habe, es macht einen Unterschied, ob wir unsere Farbe beibehalten. Und ich glaube, der Hauptdiskussionspunkt eigentlich nicht die Farbe war, sondern die Frage, wie es passieren kann, dass sich einfach diese Farbe einfach sukzessive verändert. Und alle irgendwie behauptet haben, nee, also ich habe damit nichts zu tun. Aber man hat halt gesehen, dass sich die Farbe verändert hat. Und ja, dann war das irgendwie die Frage, ob da jemand einfach irgendwie mutwillig hier so ein bisschen die Farbe Stück für Stück manipuliert. Und da gab es sehr emotionale Diskussionen rum, Mediationen darüber. Und im Nachhinein denke ich mir so, oh, wie viel Zeit haben wir reingesteckt, über eine Farbe zu diskutieren. Und das Ergebnis davon war aber tatsächlich, dass letztendlich die Farbe immer mehr zu Orange wurde. Irgendwann wurde sich dann auch dazu entschieden, doch wieder mehr in die Richtung Orange zu gehen. Weil es waren sich eigentlich alle auch grundsätzlich einig, dass Orange auch sehr schön ist und eigentlich eine schönere Farbe oder eine kraftvollere Farbe auch vielleicht noch als dieses Rot oder mehr für so einen Aufbruch auch stehen könnte. Und ja, das hat sich auch so eingebürgert über so Sachen wie ein Protest an Flughäfen am Ende der ersten Protestphase, wo wir 99 orangene Luftballons jeweils der Person mitgegeben haben und die Vorstellung hatten, dass damit vielleicht der Flugverkehr eingestellt werden müsste. Was dann, man ist sich immer noch nicht so ganz sicher, aber eher nicht so gut funktioniert hat. Genau, und da gab es riesige Diskussionen. Im Nachhinein kann ich da viel drüber lachen. Und das hat sich dann weiterentwickelt bis zu irgendwie im letzten Herbst, wo es dann aufkam, wo das Make it Orange als so eine Handlungsoption irgendwie aufkam und man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt diese Farbe wirklich als Symbol für Widerstand und lass uns die überall auf der Straße ausschütten. Und dann wurde plötzlich die Farbe Orange überall an Privatjets, an dem Brandenburger Tor auch. Und ja, ist eine interessante Entwicklung, wie diese Farbe Orange sich so etabliert hat, die am Anfang auch eine andere Farbe war, was, glaube ich, viele überhaupt als Veränderung gar nicht wahrgenommen haben. Aber es ist vielleicht eher so eine Side-Story im Widerstand. Und ja, ich wollte jetzt mal teilen. Es gibt da bestimmt auch noch viele andere Geschichten um diese Farben, die sich um diese Farbe ranken. Ja, und die ist natürlich mit sehr vielen Widerstandsprotesten auch verbunden, trotzdem, dass es nur eine Farbe ist am Ende. Viele haben sie auf der Kleidung. Sie war lange Zeit auf dem Brandenburger Tor und sie ist vielleicht noch in vielen Herzen auch ein Symbol für Widerstand. Ich hoffe es zumindest.
Und dann war es natürlich auch so, dass sich über die Westen immer schon die Farbe Orange auch als so ein klares Symbol der Bewegung, also die Westen als ein klares Symbol der Bewegung auch rauskristallisiert haben. Und das zwangsläufig immer Teil von den Farben und von dem Widerstandsbild, was man erzeugt hat, war. Und dadurch die Farbe Orange auch nie so ganz wegzudenken war.
Und damit wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlich willkommen zurück. Ich habe nur vielleicht noch zu sagen, geht los, flyert, plakatiert, macht UVs, was das Zeug hält, ungehorsame Versammlungen. Kleine Werbung am Rande. In Mannheim ist am 1.6. eine. Kommt da gern vorbei.
Du immer mit deinem Mannheim-Fokus.
Ja, tut mir leid. Ein bisschen persönlich. Also wenn alles ich hier schon nicht bezahlt werde, dann, ja, ist so. Dann
kann man schon mal in Mannheim pushen.
Ja, eben. Ungehorsame Versammlung für eine autofreie Innenstadt. Autofreie Quadrate. So.
Stark. Stark, Mannheim.
Willst du noch den grüßen?
Nee, ich glaube nicht. Aber voll, voll schön, dass du es nochmal gesagt hast mit den ungehorsamen Versammlungen. Genau, das ist so, ne, Sachen, die ihr irgendwie gerade machen könnt. Viele eben Sachen rund um die Wahl, ungehorsamen Versammlungen in euren Städten. Das wird immer auf der Tabelle, auf der Webseite immer frisch aktualisiert und kommt da gern dazu. Ob es Mannheim ist oder irgendeine andere Stadt, könnt ihr euch ja dann aussuchen.
Nein, kommt alle nach Mannheim. Dann sind wir,
ja, fahrt alle nach Mannheim. Vielleicht auch das. Ist schön, dann hat man da mal eine große Versammlung. Ist cool. Da sind wir am Ende dieser Folge. Das war immer wieder schön. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns dann in 2 Wochen.
Bis dann und hören uns. Tschüss.
Ciao, ciao.